Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Es war, glaube ich, ein Spiel auf hohem Niveau. Wir brauchten die Härte, wir brauchten auch die spielerische Klasse des Gegners, um vorbereitet zu sein, um zu wissen, wo wir stehen, auch in puncto Intensität. Das haben wir bekommen und ich glaube, da haben wir gute Rückmeldungen bekommen, auch wenn noch nicht alles perfekt war. Es ist auch normal, aber wir haben jetzt 3 Tage trainiert, hatten jetzt das Spiel und die meisten haben jetzt schon 60 Minuten in den Beinen, deswegen ist das absolut positiv.
Na, habt ihr alle eure Verlobungen, Hochzeiten und neuer Nachwuchs bei Instagram gepostet? Super, dann können wir jetzt über Fußball reden. Hallo Philipp Meisel.
Hallo Christian Pavlic und ich spiele den Ball mal schön in die Gasse zu Felix Mahler. Felix, servus.
Ich hatte nichts zu verkünden, aber ich finde einen guten Einstieg.
Ja, das ist ja das, was alles so ein bisschen in dieser Zeit passiert. Ne? Man ist gemütlich, man macht sich ein bisschen muckelig.
Den ganzen Tag auf der Couch hat er sich überlegt, wie er jetzt das Ding hier heute Abend aufmacht. Und,
10 Tage habe ich darüber nachgedacht.
Sehr gut, Christian.
Jeden Abend, als ich vor den Evening Sessions der Darts WM saß und mir das alles reingezogen habe. Wir hoffen, dass ihr alle wunderbar in das neue Jahr gestartet seid. Wir wünschen euch natürlich alles Gute, Gesundheit und viele Punkte für den VfB. Wir sprechen in dieser Folge über das, was sich alles in der Zwischenzeit so getan hat. Haben einen Blog zum NLZ. Ihr könnt übrigens auch was gewinnen, also unbedingt dranbleiben. Und schauen voraus auf die nächsten beiden Bundesligaspiele, denn es geht für den VfB richtig stark los. Auswärts in Augsburg und dann zu Hause gegen Leipzig. Das alles jetzt.
Kurz gesagt, wir sprechen über alles, über das wir mit Alex Wehrle im Pub Cannstatt nicht gesprochen haben. Ja, da haben wir uns schon eher um das Big Picture gekümmert, wenn wir schon mal den CEO am Mikrofon haben. Hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ihr bekommt das Ergebnis im Podcatcher eurer Wahl oder auf YouTube. Könnt euch also schön reinziehen, wie dieser Abend da lief. Leider kommt ihr nicht in den Genuss der Freibierrunde, die Wehrle geschmissen hat, aber
in Genuss in Videoform, ne? Wurde gewünscht, haben
richtig.
Wir jetzt diesmal umgesetzt.
So ist es, komplett in Videoform dazu. Und wer zukünftig vielleicht dann doch nochmal ein Guinness abstauben möchte, der kommt einfach in die alten Schule vorbei, wenn wir die nächste Runde machen, weil wahrscheinlich so in Richtung Länderspielpause im März mal vormerken, bitte.
Wir versuchen mal aufzudröseln, was alles so passiert ist seit dem letzten Bundesligaspiel, das wir alle fast am liebsten, glaube ich, vergessen würden, dieses 0-1 gegen St. Pauli. Dann ging es erstmal in die Weihnachtspause und es wurde fleißig auf Instagram gepostet. Jetzt widmen wir uns wieder dem Fußball und da würde ich sagen, als erstes blicken wir mal ganz kurz auf das rein Sportliche, was sich getan hat auf dem grünen Rasen. Nämlich ein Testspiel, das es gab gegen Ajax Amsterdam. VfB schnell in Führung gegangen, 2-0. Das sah zu Beginn sehr, sehr gut aus. Am Ende ging es 2-2 aus. Es gab einige sehr kuriose Szenen. Ich glaube, ein Philipp Meisel war vor Ort.
Das ist korrekt. Und ich habe einen ersten VfB-Anzug gesehen, der sitzt. So haben wir auch das Video aufgemacht, das 90+3, das es gab. Wir machen hier bald schon zum Testspiel 90+3 Videos. aber alles gut. Ihr schaut es ja gerne und das ist der beste Lohn für uns. Ein sehr, sehr stabiler Auftritt. Ja, mit Woltemade in der Underrolle, so ein bisschen hängend hinter Demirovic. Dazu einem höchst intensiven Pressingverhalten. Ja, Ajax ist teilweise nicht mal mehr über ihre eigene 16er-Kante rausgekommen. Ja, die wurden wirklich am 5-Meter-Raum angelaufen und hatten darauf lange Zeit keine Antwort, kein Rezept. Die beiden Tore rausgespielt, dass draußen eigentlich nur noch anerkennend genickt wurde, ja, weil das war schon stark, so kann man das machen. Chris Führig richtig gut drauf gewesen an diesem Sonntagmittag und ja, dann hat der zweite Anzug nicht das ganz gehalten, was der erste versprochen hat, ist aber auch logisch, während Ajax quasi A1 und A2 draufgeschickt hat, hat der VfB eben A und B aufs Feld geschickt und so war nach einer Stunde ein Bruch drin, der dann schlussendlich zum 2-2 geführt hat, war aber unterm Strich vollkommen okay, dieses Testspiel mit ein, zwei kleinen Dingen noch, über die wir gleich noch sprechen werden.
Was ich, Felix, spannend fand, ich habe das Spiel im Stream geschaut und habe mich direkt erinnert gefühlt an den VfB vom Saisonstart, also dem Blitzstart VfB, der loslegt wie die Feuerwehr. Das war gerade auch in den ersten Bundesligaspieltagen so. Tatsächlich vom Spielverlauf ging es sogar ein bisschen in die Richtung Heimspiel Mainz, schnelle 2-0-Führung und dann doch noch hinten raus unentschieden. Aber mein Eindruck ist, wenn diese Mannschaft wirklich ausreichend Zeit hat, sich auf ein Spiel zu fokussieren und so einen Reset-Knopf drücken kann und auch mit dem Trainerteam zusammen da gearbeitet werden kann, dann ruft diese Mannschaft wieder ihr volles Potenzial ab.
Ja, also das hat mir nochmal ein gutes Gefühl gegeben, dass auch wenn die immer kürzer werden, was für die Spieler vielleicht nicht das Schönste der Welt ist, aber dass so eine kurze Wintervorbereitung auch reicht, weil die haben es auf den Platz gebracht. Klar, Ajax war auch schon mal besser drauf, wahrscheinlich in den letzten Jahren ein bisschen erfolgreicher, aber du hast ja trotzdem gegen Ajax Amsterdam so eine ersten 60 Minuten gespielt, bis eben dieser Switch kam und eben nicht wie üblich gegen St. Gallen, gegen irgendeinen Zweitligisten, also ist trotzdem nochmal höher anzurechnen, finde ich. Und wir hätten es ja fast wie Mainz gehabt, ne? Direktes Freistoßtor wäre auch noch fast gefallen. Kurz vor Schluss. Ich glaube, Keitel war es sogar, ne?
An die Latte.
Dann wären wir schon sehr, sehr nah dran gekommen an das Spiel. Aber ja, das war sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, wenn man generell über Testspiele redet, kann man immer gerne diesen Man City-Vergleich ziehen. Ich habe lieber ein 2-2, wo ich weiß, die Leistung war ordentlich, als ein 4-1 gegen City und danach drehen wir alle durch.
Wenn man über die Testspiele spricht, sollte man vor allem nicht über das Ergebnis sprechen. Und deswegen lassen wir jetzt mal kurz den Trainer ran, würde ich sagen.
Insbesondere die ersten 45 waren echt positiv. Ich glaube, da haben wir viel Spielfreude gezeigt, viel Energie auf den Platz gebracht. Relativ wenig zugelassen, 2 Tore gemacht, schon auch Chancen gehabt für weitere. Das war absolut positiv. 2015, muss man ja sagen, dann in der zweiten Halbzeit waren ausgeglichen. Mich ärgert tatsächlich das Gegentor, das wir da bekommen haben. Und dann haben wir gewechselt. Und dann war es ein sehr, sehr intensives Spiel. Die Jungs haben alles versucht, Einstellung war top. Was uns einfach gefehlt hat, war Durchschlagskraft im letzten Drittel. Da hat man schon gesehen, dass wir ein bisschen wenig Power haben, wenig Möglichkeiten hatten, uns durchzusetzen. Wir waren oft im letzten Drittel, sind gut angelaufen, aber dann nichts Klares eigentlich mehr kreiert, so Richtung Tor. Das war schade, aber alles in allem, ja, die Jungs sind marschiert. Wir konnten alle einigermaßen so belasten, wie wir es wollten. Und ich glaube, jetzt ist der Test auch so gewesen, dass wir eine gute Vorbereitung hatten fürs Spiel in einer Woche.
Soweit Sebastian Hoeneß nach dem 2-2 gegen Ajax. Philipp, gibt's aus deiner Sicht noch was zu dem Kick zu sagen oder können wir den Rest abbrechen?
Naja, also ich meine, die beiden Hauptthemen, die nicht auf, oder das eine fand auf dem Rasen statt, war diese rote Karte für Davy Klaassen, der ausrutscht, der Carrasco mit offener Sohle nicht voll trifft. Genug aber, um zu einer roten Karte-Entscheidung zu kommen. Die wurde dann auch getroffen, aber durch Intervention sozusagen zurückgenommen. Intervention vor allem von Sebastian Hoeneß, der gesagt hat, du, ich habe da keinen Bock irgendwie auf 10 gegen 11, ja, 45 Minuten lang. Das ist nicht das, was ich haben will, weil darum dreht sich ja alles. Ich will Intensität. Ja, mir ist das Ergebnis egal. Ich brauche aber Hoch- oder Höchstbelastung für meine Jungs, möglichst für alle, für einen gewissen Zeitraum. Und man sieht halt eben auch klar, dass Klaassen ausrutscht. Also der das ist nicht absichtlich, was er da gemacht hat. In der Liga musst du rot geben.
Karrasco vorbeigekommen.
Das war die größte Angst. Alles gut. Fand ich von allen Seiten sehr guter Umgang mit der Situation, sowohl von den Spielern als auch von den Trainern, als auch vom Schiedsrichterteam natürlich. Das ist das eine. Und das andere ist Dennis Undaff, der natürlich von allen irgendwo erwartet war, zumindest für ein paar Minuten auf dem Platz. Der war nicht mal auf dem Bogen, also auf dem Schiebrichtsbogen. Mit der einfachen Begründung, wir packen ihn weiter in Watte, weil er einfach gar nichts schief gehen soll und auch ehrlich gesagt darf, angesichts der Offensivsituation, die der VfB im Kader hat. Der junge Mann wird gegen Augsburg am Sonntagabend, ich gehe nicht davon aus, starten. Woldemare wird spielen. Aber also man kann davon ausgehen, dass das, was Hoeneß gegen Ajax draufgeschickt hat, auch das ist, was gegen Augsburg beginnen wird. Aber Undaff wird zum Einsatz kommen am Sonntag, ist wieder voll fit und hat im Training dieser Woche mit einem Grinsen so breit wie, ja, mir fällt kein guter Vergleich ein jetzt gerade, aber einen sehr breiten, genau, oh, sehr schön, Honigkuchenpferd.
Oder wie der Panama-Kanal, schöne Grüße an Donald Trump.
Der hatte auf jeden Fall mächtig Spaß und hoffentlich kann er diese Spielfreude, diesen Spaß übersetzen. Und dann sieht vielleicht nachher am Sonntagabend Jes Torup ein bisschen aus wie Donald Trump, nämlich mit einer ordentlichen Zornesorangerie im Gesicht, wer weiß. Jedenfalls ist das die gute Nachricht. Es gibt noch 2-3 kleinere gute. Zum einen Jamie Leveling hat zwar kein gutes Spiel gemacht, aber ist voll einsatzfähig. Und was mich besonders gefreut hat, Luca Raimund und Nick Nardi, nach langer, langer, langer Leidenszeit, vor allem Nardi, der war ja fast ein Jahr draußen gefühlt, machen erste Schritte wieder Richtung Wettkampfhärte, und vor allem Nardi hat mir gefallen. Der hat einen guten Auftritt hingelegt in den paar Minuten, den er hatte. Da wachsen also zwei Alternativen aus dem Boden, zwei Optionen für Hoeneß, die man so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Zumal, das ist euch da draußen sicher allen bekannt, die nächsten Wochen für den VfB ein reiner Wahnsinn werden mit so vielen Spielen, und auch so wie wir das natürlich auch schon kennen, wie man das auch schon vom Team Hoeneß kennt, man guckt auch jetzt schon voraus, wann kannst du möglicherweise wen bringen, wen eher starten lassen, wen auf der Bank Platz nehmen lassen. Ich glaube, da hast du gerade, Philipp, auch schon einen kleinen Einblick gegeben, dass eben beispielsweise Augsburg, bei Augsburg musst du ja gleich direkt schon wieder Leipzig mitdenken, dann musst du wieder das nächste Spiel mitdenken, und das ist halt eben das, was einfach auch so ein bisschen dazugehört. Auch wenn natürlich offiziell immer nur gesagt wird, wir denken von Spiel zu Spiel, aber ich bin sicher, Sebastian Hoeneß hat jetzt schon was im Blick für Augsburg natürlich, aber auch schon für Leipzig dann drei Tage später.
Richtig, das ist auch nur logisch. Du musst mit deinem, also dieses Trend-Buzzword Belastungssteuerung, das ist einfach systemimmanent. Ja, gerade in so Situationen, die Felix hat es vorher angesprochen, Winterpausen, die es eigentlich nicht mehr gibt. Wenn du mich persönlich um meine Meinung fragst, glaube ich, in 3-4 Jahren haben wir das englische System hier. Da wird nichts mehr pausiert. Da gibt es hier Boxing Day-Spiele und sonst was, ja, weil es einfach keinen Sinn macht, überhaupt noch zu unterbrechen. Ja.
Ich will doch einfach nur das Hallenmasters zurück.
Ja, gehst du zum Junior Cup am Wochenende, ja. Ja? Kannst du mitkommen, ich gehe, aber dazu kommen wir nachher.
Ja, und dann geht an dieser Stelle ein Dank raus an die Medienabteilung des VfB Stuttgart, die gewartet haben mit ihrem Kommuniqué, bis wir in die Aufnahme gegangen sind. Oft passiert das so, dass wir gerade aus der Aufnahme rauskommen und lesen irgendwas. Jetzt ist es so... Oh Gott. Am Mittwoch um 16 Uhr ging der VfB raus mit der offiziellen Verkündung, dass Jakob Brünnlarsen den VfB verstärken wird bis 2027. Und daraus könnt ihr schließen, dass wir diese Folge hier am Mittwoch kurz nach 16 Uhr aufnehmen für euch.
Guck mal an, ein Sherlock Holmes. Ja, ja, das ist richtig. Also die waren sehr nett zu uns in diesem Falle. Ja, und jetzt hoffen wir mal alle, dass das funktioniert, was sie sich da ausgedacht haben mit dem Spieler, der zu gegeben gereift ist in den letzten Jahren, war ja schon mal hier, war mit 19 hier, hat hier keine gute Zeit gehabt, war schwierig, auch wilde Zeiten, ehrlich gesagt, in denen er hier war. Ja.
Dem letzten Spiel von Hannes Wolf beigewohnt.
Jawohl.
Genau, da in der Startelf gestanden, ziemlich überraschend, das war das letzte Spiel damals von Hannes Wolf, danach hat er auch keinen Bein mehr so richtig.
Das war nicht nur das letzte Spiel, das war auch sein letzter Pfeil, ja, den er hatte.
Glaub, der hat Hannes, er nicht den Elfer verschuldet, ja, ne?
Ohne
das zu tief
graben. Richtig, richtig. Und also ein völlig gebrauchter Tag. Also so einer dieser Tage, wo du als, sag mal, gewöhnlicher Fan, der sich jetzt vielleicht auch nicht ganz so dezidiert mit allem auseinandersetzt, sagst, ach, das war doch der da bei dem Spiel den Elfmeter, den brauchen wir nicht. Das war ein bisschen unschön für ihn, und trotzdem sind offensichtlich die Drähte nie so ganz abgeklungen zum VfB, und der Spieler scheint sich sehr auf die Aufgabe zu freuen. Ich will nicht sagen, dass er als Kind schon in VfB-Bettwäsche geschlafen hat, aber er freut sich.
Er hat auf jeden Fall das Pressemitteilungs-Bullshit-Bingo durchgespielt, ja, dass man eben so spielen muss, wenn man solche Statements da abgibt. Ja, ist auch vollkommen okay. Also ich würde mich viel lieber um den tatsächlichen Need jetzt kurz noch kümmern, der dahinter steht in diesem Transfer. Bitte? Ja, man hat die Situation Leveling, ob der wieder schnell bei der Leistung anknüpfen kann, wo er davor war, fraglich. Dann hat man Raimund, habe ich schon angesprochen, dann hat man Führig, der hinter dem nichts los ist, also in Form vom Druck, Konkurrenzdruck. Brünnlarsen kann beide Flügel besetzen, kann das auch gut, hat seine meisten Spiele auf dem linken Flügel gemacht, seine meisten Tore und Vorlagen über den rechten Flügel erzielt. Also das ist ein Spieler, der wird als Rotationsspieler eingesetzt werden in den ersten Wochen und Monaten. Und dann ist es seine Angelegenheit, ob er daraus mehr macht. Ja, das kann er sicherlich, wenn er entsprechende Leistungen bringt. Wichtig ist erstmal, dass der VfB eine Leistungslücke ein Stück weit einfach geschlossen hat, dadurch, dass er jetzt wieder einen Spieler hat, der auch halt, das war ihm ganz wichtig, sofort funktioniert. Er hat das entsprechende Alter, die entsprechende Erfahrung, Nationalspieler Dänemarks, kann beide Flügel, beidfüßig, kennt die Liga, dem machst du hier nichts vor, ja, und den wirfst du im Zweifel gegen Leipzig nächste Woche rein und sagst, Jakob, hey, wir haben noch 20 Minuten auf der Uhr, ich brauche ein Tor, ab dafür.
Und das halt auch für wenig Geld.
Genau.
Hoeneß kennt ihn. In Hoffenheim ist Europa League gespielt. Ja. Also das ist, dann entspannte, machst du wenig mit falsch, glaube ich.
Also entspannte Geschichte. Und selbst wenn es gar nicht funktionieren würde, analog seiner ersten Zeit hier, hätte es nichts kaputt gemacht.
Ist halt auch nicht der große Name und das große Talent oder ne, das große Überraschungsei, sage ich mal. Deswegen gab es hier und da auch schon die, ja, warum holen sie den? Aber es ist auch wieder einer mit ganz klarem Explosionspotenzial. Wenn wir uns die Transfers anschauen, die hier schon betitelt wurden mit, was wollen wir denn mit dem? Da ging es mit einigen ein bisschen mehr, als da erwartet wurde.
Zumal rein ganz kurz bis mittelfristig ist für mich Brünn Larsen, ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen, auch in der Euroleague, er ist so für mich so der Mr. Zweiter Pfosten. Und wer sich die letzten Spiele des VfB und vor allem dieses letzte gegen Pauli nochmal zu Gemüte führt, das
Sankt.
Ist... Entschuldigung. Sankt Pauli. Wer sich das nochmal zu Gemüte führt und da sieht, wo auch der VfB ein bisschen seine Probleme hatte, gerade im Sinne von Abschlussstärke, zu Abschlüssen kommen, das ist etwas, was einfach ganz wichtig ist, was ganz pragmatisch ist, und dass du dabei jemanden hast, der schon instinktiv, und das macht er oft, guckt euch sein Tor in Dortmund an, in der Nachspielzeit, der da durchläuft, zweiter Pfosten, das Ding reinhaut, so, das ist etwas, das dir einfach nochmal, wie du gerade gesagt hast, Philipp, genau diesen Impuls geben kann, wenn du hinten raus nochmal jemanden bringen musst, um dann vielleicht doch noch irgendwie treffen zu müssen. Also ich hätte mich gefreut, und deswegen finde ich diesen Transfer gut, ich hätte mich gefreut, wenn gerade in so einem Spiel wie gegen St. Pauli ein Brünn Larsen in der 70. eingewechselt worden wäre. Ja.
Jetzt brauche noch deine Prognose, die du vorhin abgelassen hast zum Brünn Larsen, Thema Dortmund.
Oh, die will ich hören, die kenne ich nicht. Herr Witz.
Also Neudeutsch heißt das ja Hot Take. Ich sag,
ja, richtig.
Ich sag steile These. Jakob Brünn Larsen wird der erste Spieler in der Bundesliga-Historie, der innerhalb einer Saison zweimal in der Nachspielzeit in Dortmund trifft.
Für zwei verschiedene Vereine auch noch.
Das geht ja nur so.
Für zwei verschiedene Vereine, logischerweise gegen seinen alten Club, hat er auch eine lange Zeit in der Jugend verbracht auch noch. Das wäre schick.
Ja.
Das nehme ich.
Einmal mit Hoffenheim, dann mit dem VfB. Zweimal dem Verein schön in die Suppe spucken, bei dem man Titel gewinnen will, aber es irgendwie nicht schafft, finde ich jetzt nicht so schlecht.
Gut, ist ein schöner Hot-Take. Hoffentlich habt ihr da draußen jetzt die Muße gehabt mitzuschneiden, um das dem Christian unter die Nase reiben zu können, dann in ein paar Wochen. Ich freue mich drauf.
Was tut sich sonst auf dem Transfermarkt? Das ist ja immer ein heißes Thema jetzt in dieser Zeit, Philipp.
Das ist richtig. Also beim VfB ist man hin und her gerissen. Man hat zwei, drei Kandidaten noch, wo man die Fantasie hätte, dass das was werden könnte. Die sind alle in der Defensive beheimatet. Ja. Kevin Danso ist einer der Kollegen, der aktuell auch die Bundesliga gut kennt. Aktuell in Frankreich bei Lens reüssiert. Ja. Oder eher nicht, weil sonst wäre ja kein Kandidat, der sich einen Wechsel vorstellen könnte. Aber eben jemand ist, der kurzfristig schnell funktionieren kann, Qualität mitbringt. Und das ist genau das, was sie suchen jetzt. Ja, da ist jetzt nicht, wird nicht das Auge offen gehalten nach dem 17-jährigen Supertalent aus Burkina Faso, von dem es so wirklich YouTube-Videos gibt, das mal irgendwo. Ja, also das ist schon eher was wir brauchen. Wir haben klare Anforderungsprofile. Wir brauchen Leute, die das sofort umsetzen können. Und zwar sofort heißt jetzt. Die kommen hierher, die brauchen keine 8 Jahre Eingewöhnungszeit, sondern die funktionieren.
Aber das kostet Geld.
Das kostet Geld und noch dazu wissen natürlich auch alle anderen, dass der VfB diesen Need hat. Entsprechend ist es schwierig, kann also gut sein. Man muss es weiterhin mit dem versuchen, was man hat. Und das ist ja auch nicht so wenig. Nati haben wir vorhin schon angesprochen, eine weitere defensive Option, aber auch Amin Al-Dakil, der bisher noch nichts gezeigt hat, ehrlich gesagt, muss man so hart sagen, was seine Ablösesumme rechtfertigt, aber eben halt auch noch jemand ist, der hier quasi noch gar nicht in der Verfassung war, wirklich das alles so zeigen, was er kann. Ich fand seinen Auftritt jetzt im Spiel gegen Ajax, die Minuten, die er da bekommen hat, okay-ish, ja, war jetzt auch nicht das, also die Wand da hinten ist er nicht, ja, aber da ist noch ein bisschen Fantasie da, dass das was werden könnte noch. Ja, diese Fantasie hat man auch im Lager an der Mercedesstraße 109. Deswegen kann es gut sein, dass Brünn Larsen wirklich der einzige Griff war. Allerdings, Transferphase läuft, glaube ich, noch bis zum 2. Februar, geht noch ein bisschen. Wer weiß, was passiert jetzt in dieser Termin hat es mit diesen Spielen. Schwere Verletzungen können ganz schnell Dinge völlig umwerfen.
Gerade so eine Geschichte wie Deal, kurz vor Pauli nochmal, ja. Dachtest du, ey, dann habe ich immer zwei Einwechslungen, zack, ist so da raus.
Ja, insofern vielleicht das, was man handfest schon sagen kann, hat auch uns der Alex Wehrle im Pub Cannstatt schon on-air, aber auch off-air noch ein paar Sachen gesagt. Angelo Stiller ist hier als sehr, sehr integrale Figur angedacht für die nächsten Jahre und das will man dokumentieren und zementieren, indem man eben eine Vertragsverlängerung hingelegt hat mit einem ordentlichen Gehaltsupgrade, mehr oder minder eine Verdopplung von dem, was er bisher verdient. Also er wird in die Spitzenverdienerkategorie aufsteigen, wenn er unterschreibt. Das ist irgendwo mit 3 Millionen plus beim VfB Jahresgehalt verortbar und jetzt geht's halt um das übliche Transfergeschacher, ja, was da noch ist. Wer kriegt eine Klausel? Wenn ja, wie hoch? Und was weiß ich nicht alles. Also da ist. Aber insgesamt es sind gute Gespräche am Laufen. Ja. Wird auch nächste Woche im Stadionheft gegen Leipzig auf dem Titel sein, nachdem er kurz vor uns in der alten Schule war, um eine Fotoshooting noch zu machen. Und vom Spieler selbst wurde ja auch erst unlängst kommuniziert, welche hohe Wertschätzung er hier fühlt. Ja, und das sind also andere Aussagen, wie die beispielsweise eines Enzo Mio, der klipp und klar gesagt hat, ich kann mir schon vorstellen, hier demnächst mal einen anderen Weg zu gehen. Insofern ist da viel Hoffnung da von beiden Seiten, dass die Zusammenarbeit auch weitergeht. Da wird man sich schon einigen, es wird einiges kosten, ja. Aber muss eben auch sehen, Stiller ist einer dieser Jungs, die hierher kamen und Nationalspieler wurden. Alle anderen sind an ihm vorbeigezogen hinsichtlich gehaltstechnischen Themen, Vertragslaufzeitsthemen, egal ob das UNDAF ist, ob das Mittelstädt ist, ob das Lebeling ist, den man kürzlich die Klausel abgekauft hat. Also da war einfach jetzt ein Upgrade dringend notwendig. Und wie ich ihn einschätze und wie ich seinen Berater auch einschätze und Fabian Wohlgemuth beispielsweise kenne, wird man sich da einigen. Und deswegen bin ich guter Dinge.
Bin ich gespannt auf die Einigung, weil je nachdem, was am Ende rauskommt, kann ich es erst bewerten. Weil was mir so ein bisschen Dorn im Auge ist, dass er halt noch Vertrag hat. Er hat noch bis 27 Vertrag. Die Frage ist halt da immer die Aufstiegsklausel. Es hieß immer, sie wollen sie nicht mehr vergeben. Klar, du kannst nicht immer drumherum kommen, eine zu geben, wenn du die Spieler halten möchtest, aber machst halt damit immer den Weg frei, dass jeder andere Spieler auch sagt, ey, ihr seid von der Regel abgekommen, ja. Bei mir doch auch bitte. Deswegen kommt es für mich, wenn sie kommen sollte, komplett auf die Höhe dieser Ausstiegsklausel an, aber sonst generell mit ihm zu verlängern, wäre schon mal ein gutes Zeichen.
Was halt der Punkt ist, und ich glaube, den hat sowohl Angelo Stiller selbst erkannt, den hat man aber vor allem auch beim VfB erkannt, Angelo Stiller ist das, was in den nächsten Jahren beim VfB sowas wie eine Identifikationsfigur sein kann, neben Dennis Undav, der schon hier absolut jetzt mittlerweile gefestigt ist. Einerseits, was die Außendarstellung angeht, ne, da kann man sich vielleicht sogar vorstellen, dass da irgendwann mal sowas wie ein neuer Soldo passiert, wenn man entsprechend den Vertrag aushandelt. Ich glaube, dass es darum geht und halt eben auch rein sportlich ist es halt mit die wichtigste Position. Und wenn du da jemanden hast, der dann vielleicht irgendwann gestandener Nationalspieler ist, um den herum du die anderen Positionen basteln kannst, dann ist dem halt viel, viel geholfen, weil da geht's ja dann, glaube ich, wirklich in dem Fall dann auch längerfristig um sowas wie Stabilität und auch stabile Resultate und dass eben tatsächlich sowas wie Abstiegskampf irgendwann kein Thema mehr ist und dazu brauchst du Qualität und dazu brauchst du einen im Zentrum, dazu brauchst du einen Leitwolf, wie es eben vielleicht Soldo früher war und deswegen, ich glaube, diese Bedeutung der Position, aber auch der Persönlichkeit Stiller hat man halt beim VfB erkannt.
Und um diese Qualität halt halten zu können, auf so einen langen Zeitraum musst du halt in den Apfel beißen, ja, weil du kannst nicht das bezahlen, was der Markt ihm bezahlen würde, dann würdest du dein Gehaltsgefüge komplett kaputt machen, ja. Und wenn du ihm das eben anders schmackhaft machen musst, dann gib ihm halt diese Option. Es ist, hat auch Wohlgemuth, übrigens im ersten Pappkranzstadt tatsächlich auch klipp und klar gesagt, wir sind weiterhin gezwungen, solche Deals zu machen. Ja. Die Frage ist halt, für wen du das machst zukünftig. Machst du es nur noch für solche integralen Spieler oder machst du es halt für jeden, der halt gerade mal ein gutes halbes Jahr gezockt hat in deinem Kader. Insofern weise ich darauf hin, dass da mal schon Unterschiede gemacht werden müssen. Und deswegen. Ja,
zumal gerade bei Stiller gibt es noch etwas, das immer da irgendwo wabert, das den Namen FC Bayern München trägt. Ja, da wo er herkommt, wird natürlich auch spannend zu sehen sein, wie sich dort beispielsweise die Personalie Pavlovic weiterentwickelt. Das ist so ein Ding, wo halt immer ein Stück weit ein Äuglein von der Säbener Straße auf solche Spieler geworfen wird. Und da musst du dich halt auch absichern in dem Fall. Deswegen, ja, für mich ist tatsächlich Stiller so ein Ding, was mittel- bis langfristig ganz, ganz, ganz wichtig sein könnte für den VfB.
Und dann eben auch dieses Thema Nationalspieler, da sind die beiden nochmal heißer drauf. Deswegen, Verlängerung bin ich voll dabei. Bei mir ist das Thema die Höhe dieser Ausstiegsklausel. Ja. Oder es gibt ja mittlerweile jegliche Formen von Vertragskonditionen, ab wann es diese Klausel gibt, wenn man sie reinschreibt. Und ab 27 kann sie erst gezogen werden, sowas. Deswegen, der blickt dann später da drauf, was dann genau da steht. Und auch da hat man ja immer beim, auch gerade die VfB-Fans, das Thema beim Jo, wie hoch sind die? Auch da muss man realistisch sein, dass der VfB vielleicht immer in diesen Klauseln auch mal hier 5-10 Millionen drunter ist, als es vielleicht ein FC Arsenal reinschreiben kann, das ist ja auch nochmal klar. Und Stiller wird, egal wie, wenn er irgendwann wechselt, für eine ordentliche Summe wechseln.
Ich würde vorschlagen, bevor wir uns jetzt weiter mit ungelegten Eiern auseinandersetzen, lass uns doch mal auf die Lage der Liga kurz noch blicken, denn da gibt es vielleicht Konkretes.
Ja, zum einen finde ich, auch da transfertechnisch tut sich, wie ich finde, bisher erstaunlich wenig. Gut, es ist noch viel Zeit, das Fenster ist noch lang offen, aber man sieht tatsächlich, dass das Ding in der Bundesliga mit Wintertransfers tatsächlich offensichtlich nicht mehr ganz so einfach ist. Ich sag's jetzt einmal, offensichtlich ist der Markt nicht so ganz überhitzt, wie es schon mal gewesen ist.
Grüße.
Zu Hostelzeiten, der das ja halt öfter mal zur Sprache gebracht hat. Aber das ist so das eine. Und rein sportlich, auch da, wenn man sich einfach nochmal die Bundesliga-Tabelle zu Gemüte führt, ich finde, es ist eben sehr offensichtlich, dass du vermutlich einen Zweikampf ganz oben haben wirst um den Titel zwischen Bayern und Leverkusen. Dann kommt so ein bisschen das, was ich erweiterte Spitze nennen würde und wo ich auch noch den VfB dazu zählen würde, weil die Punkte sind sehr, sehr, sehr knapp beieinander. Und dann, ich glaube, ab Platz 12 und dann hinten raus ist dann alles Abstiegskampf, wo dann auch nur so Mannschaften wie Union sind, die ein bisschen haben abreißen lassen, Augsburg, über die wir nachher sprechen werden. Aber so dieses Geknubbelte zwischen Platz 3, 4, sagen wir mal, bis Platz 10, 11, das ist schon sehr, sehr spannend, finde ich, in der Liga. Und ja, das kann von einem Spieltag auf den anderen kann sich da viel
Gott
tun.
Gott sei Dank mal wieder, ehrlich gesagt. Ja, du hast ja jahrelang, musstest dir da so ein
dass nach 20 Spieltagen schon die ersten angucken. Vier feststehen
ist einfach Quatsch. Es ist gerade eine gute Situation und die Situation birgt natürlich auch Chancen ohne Ende. Birgt Risiken logischerweise auch, aber für den VfB große Chancen und das bringt mich fast schon zu dem Blick auf Augsburg, aber da müssen wir vorher noch ein, zwei andere Runden drehen. Ich finde es interessant, dass tatsächlich auch diese Ruhe da gerade herrscht auf dem Mercato, zumindest in Deutschland. Es zeugt für mich auch so ein Stück weit dafür, dass die Mannschaften oder die Clubs ein bisschen wieder vorsichtiger mit ihrer Kohle geworden sind. Siehst du, kannst du beim VfB auch ganz deutlich zum Beispiel an diesen Leihrückkehrern ausmachen, Sanko und Ulrich, da sagt man sich, okay, lieber habe ich die hier in meiner eigenen Entwicklungsplattform und kann da mit denen was anstellen und sie haben regelmäßige Einsatzzeiten, anstatt dass ich sie irgendwo hinschiebe und da kriegen sie keine Einsatzzeiten und dadurch erleiden sie einen Wertverlust, der mich wiederum auf Strecke nicht nur sportlich schwächt, sondern eben dann auch noch finanziell. Insofern bin ich da auch sehr gespannt, was sich in der dritten Liga tun wird, sobald die wieder spielen und ich hoffe, das war eine gute Überleitung zu unserem nächsten Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ja, also das sind die zwei Hammer-Personalien eigentlich, die sich so ein Stück weit angedeutet haben, zumindest bei Laurin Ulrich. Ja, der hat ja gar keinen Fuß auf den Boden gebracht in Ulm und wurde zurückgeholt. Darf jetzt das tun, was ihm schon vor Saison angeboten wurde, nämlich die klare Nummer 10 sein hinter den Spitzen bei Markus Fiedler. Das wollte er damals nicht. Er wollte schneller weiter, er wollte in die zweite Liga, das hat nicht funktioniert. Jetzt hat er die Chance, die dritte Liga kaputt zu spielen, jedes Wochenende. Freue ich mich drauf. Und Mosanko, ehrlich gesagt, ist da mittlerweile meine Fantasie sehr, sehr begrenzt und noch vorhanden, dass das nochmal wirklich was wird, weil er einfach schon zu viele Anläufe braucht, um tatsächlich wieder dahin zu finden, wo er mal war. keine Grüße an Sascha Burchert an dieser Stelle. Ja, das ist zwar keine Absicht gewesen damals von ihm, aber diese Situation, dieses Horror Foul, beziehungsweise dieser Zusammenprall da, Spiel gegen Fürth, das könnte ein Knackpunkt, ein Kipppunkt gewesen sein für die ganze Karriere von Mo Sanko. Ich hoffe, es kommt nicht so. Er hat jetzt alle Gelegenheit, mich zu widerlegen, aber auch alle anderen, denn in der Mannschaft von Markus Fiedler ist es so, dass bisher 5 zentrale Stürmer 9 Saisontore haben. Das heißt, irgendein Typ, der da die Hütte trifft, der ist da ganz gut nachgefragt. Jetzt ist er auch schon in Spanien unten im Trainingslager mit der Mannschaft und wird dann in Konkurrenz mit Thomas Castanaras vor allem gehen. Kann aber auch über die Außen kommen. Benny Bakshi wäre dann wiederum ein Kandidat, mit dem er sich konkurrieren muss oder duellieren muss. Fage ist noch verletzt, der wird eine Weile brauchen. Also ich glaube, der wird nochmal 3-4 Wochen brauchen, bis der wieder dasteht.
War Fage eigentlich schon da, als dieses Verletzungsfoul kam gegen Fürth? Ich bin mir gar nicht sicher, ob der, ich glaube, der kam sogar erst danach oder im selben Zeitraum.
Das kann ich dir nicht sagen.
Ja, das war der erste Spieltag damals. Ja. Das heißt, es war noch in dem Fenster. Das war noch im August. Ich erinnere mich daran, ich bin da oben gesessen, war da auf der Medientribüne. Es gibt zwei so üble Fouls, die haben mich nachhaltig geprägt. Das eine war, ich weiß nicht, ob sich daran jemand erinnert, Eduardo da Silva beim FC Arsenal, der von Herrn Taylor von Birmingham City, offener Schien- und Wadenbeinbruch, der auch richtig auf dem Hoch war und dann die Karriere quasi auch damit beendet wurde. Ja. Und ehrlich gesagt, bei Mo Sanko hatten viele, die an diesem Tag im Stadion waren, auch dieses Gefühl, der war wirklich auf dem Sprung, der hatte davor, weiß ich noch, im Pokal auch getroffen in der Woche davor. Und dann mit einem Mal passiert sowas, was dir halt auch wieder zeigt, dass auch so eine Fußballkarriere einfach nicht selbstverständlich ist. Es kann von einem Moment auf den anderen in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich bin froh, dass ich überhaupt über diesen Namen hier wieder sprechen kann und ich wünsche ihm nur alles erdenklich Gute,
dass das
wird. Und das wäre, glaube ich, eine der schönsten Geschichten, wenn das wirklich nochmal eine richtig schöne Wendung nehmen könnte.
Da geht es eine Woche später wieder um Punkte am 18.01. Es geht gegen Hansa Rostock.
Ach, da geht's quasi wieder in der Rückrunde los.
So, es geht wirklich in der Rückrunde los, genau.
Oder wird auch einiges mitreißen.
Das ist interessanterweise das letzte Spiel, das Mo Sanko für den VfB 2 gemacht hat, war im Auftakt, Saisonauftakt in Rostock, hat er noch ein Spiel gemacht. Dann ist er zu Cosenza verliehen worden, hat dort 9 Einsätze gehabt, Kurzeinsätze, weswegen er jetzt nicht noch woanders hin hätte verliehen werden können, weil dann hätte er ja im Zweifel 3 Pflichtspieleinsätze für 3 Mannschaften gehabt in einer Saison. Das lässt das UEFA-Reglement nicht zu.
Dann hätten wir, glaube ich, die dritte Liga. U19 gibt's einiges, was zumindest jetzt ansteht. Da kommt ein richtig tolles Programm.
Einmal natürlich das Hammerlos Liverpool FC in der Youth League. 11. oder 12. Februar wird gespielt werden. Es ist noch nicht final terminiert. Dann hat man eine gewisse Kaderbewegung auch nach oben. Das heißt beispielsweise Efe Korkut ist bei Sebastian Hoeneß dauerhaft. Elliot Boyupi, Malanga auch, Elliot Bulupi und Mirza Katovic beispielsweise sind in Spanien unten bei Fiedler. Also da ist jede Menge los. Dennoch wird der Nico Willig am Wochenende den Kader auf die Beine stellen können, der sich gewaschen hat für den Junior Cup, der stattfindet zum ersten Mal in seiner Geschichte nicht am Dreikönigswochenende. Oder wie heißt das Ding?
Der Dreikönigstag. Normalerweise ist der 6. Januar. Ja, ich habe ihn vermisst am vergangenen Wochenende tatsächlich. Ja. Das war so, ich arbeite ja da immer traditionell an diesem Wochenende und bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass es jetzt auch an dem Wochenende war. Aber es ist das kommende, 11.12.
So. Da werden Jungs aufschlagen, die schon in der Halle zocken können und auch richtig Bock drauf haben. Tuncay Dona fällt mir da spontan ein, auch ein Salvatore Mule fällt mir ein, dein Nachbar fällt mir ein, der Kollege Lührs. Das wird also schon gut werden. Die Hütte ist ausverkauft. An beiden Tagen gibt es nur noch, glaube ich, Rest-Stehplatzkarten an der Tageskasse für den Sonntag und für beide Tage, glaube ich, so Sitzplätze gehen nur noch VIP. Plätze. Oder aber, ihr hört jetzt den Jingle und beantwortet uns eine Frage.
Die Mein VfB Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
Das haben wir schon lange nicht mehr gehört.
Ja.
Die Mein VfB Fangfrage. Grüße an Anna an der Stelle, die den ganzen Einspieler. Das war nicht umsonst, dieser Einspieler. die Fangfrage ist wieder da. Philipp hat es gerade gesagt, ihr könnt bei uns Tickets gewinnen für den Mercedes-Benz Junior Cup am kommenden Wochenende im Sindelfinger Glaspalast. Aber wie es so ist, wir schießen die nicht einfach so raus, sondern ihr müsst schon ein bisschen was dazu tun. Kleine Rechercheaufgabe. Das heißt, die Frage, die ihr uns beantworten müsst, um an diesem Gewinnspiel teilnehmen zu können, die lautet folgendermaßen. Wie wir alle wissen und wie ihr alle wisst, hat der VfB im vergangenen Jahr den Junior Cup gewonnen durch einen knappen 1:0 Finalsieg gegen Union. Und wir würden gerne von euch wissen, wer war denn der Torschütze des goldenen Tores in diesem Finale 2024?
So sieht's aus. Wenn ihr die Antwort wisst, dann habt ihr die Chance auf 2x2 Tickets für den Samstag. Das Ganze läuft folgendermaßen. Ihr schreibt uns eine E-Mail an info@meinvfb.de mit dem Betreff Junior Cup. Dann nennt ihr uns, reicht völlig formlos, einfach nur den Namen des Schützen und nennt uns bitte eure postalische Adresse, also Namen, Adresse. Und dann werden wir das Ganze an der Tageskasse hinterlegen für die Gewinner. Die können dann hingehen und sich ausweisen. Dann kriegen sie die Tickets und können viel Spaß haben in der Halle. Los geht's am Samstagmorgen um 12.30 Uhr. Der VfB eröffnet das Turnier mit einem Spiel gegen den ersten FC Heidenheim. Ist Gruppenkopf der Gruppe A, also Stuttgart, Heidenheim, Sao Paulo, FC Sao Paulo und die Servette. Junge, also voll Servette. Nee, also Servette Genf ist zum ersten Mal, glaube ich, dabei. Die war noch nie da, Schweizer Club. In der zweiten Gruppe spielen Borussia Mönchengladbach, Manchester United, dann dieser andere Club aus Glasgow.
Die Blauen.
Ja. Und der FC Bayern München. Und
Groß Rapid Wien.
Ja, Rapid Wien hat irgendwie, keine Ahnung, die fahren alle mit uns nach Bratislava, Christian, wahrscheinlich, eine Woche später.
Die waren in den letzten Jahren immer dabei und haben einen sehr guten Eindruck
hinterlassen. Ja, sehr gut, auch zweimal gewonnen. Ja. Back-to-back-Sieg erreicht. Wir haben heute Morgen, der Felix und ich, mit jemandem gesprochen, der in der Mannschaft war, die den letzten Back-to-back-Sieg vor Rapid Wien erreicht hat, dieser Turnierhistorie. Das war der VfB, das war damals... Ja, tief in den 90ern, glaube ich schon. Also in den relativ Anfangszeiten auch des Turniers. Da gab es das mal, dass die Lokalmatadore zweimal hintereinander das Turnier gewonnen haben. Und ja, wir freuen uns alle drauf, werden auch vor Ort sein, haben möglicherweise den Livestream auch auf dem Portal. Aber nochmal zum Gewinnspiel, vielleicht ein letzter Satz, nicht, dass es untergeht. Ihr habt Zeit bis Freitagmittag um 12 Uhr, uns diese E-Mail zu schicken. Ja, und dann werden wir den Gewinner ziehen, werden den benachrichtigen und dann könnt ihr am Samstagmorgen die Karten abholen. Glaube ich, ab 11 Uhr sind die Tageskassen geöffnet.
So, dann machen wir ein kurzes Päuschen und dann blicken wir auf die beiden Bundesligaspiele des VfB. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Die Fuggerstädter. Ich räume es direkt ab zu Beginn. Die Fuggerstädter empfangen den VfB am Sonntag um 17.30 Uhr. Weiß nicht, wie es euch geht mit Blick auf das Spiel. Ich finde, es gibt angenehmere Auftaktpartien als das. Ich finde das ein bisschen ekelhaft. Also so ein Ding, wo man richtig durch muss. Da lacht er schon. Also FC Augsburg auswärts ist halt einfach so ein Ding. Da musst du ja auch erstmal wie ein bisschen wie Freiburg im Sommer. Unangenehm als erste Auswärtspartie.
Ja, zumal du dir selbst eine gewisse Drucksituation geschaffen hast. Ja. Durch deinen letzten Auftritt vor Weihnachten. Das Spiel musst du gewinnen. Wenn du deinen Ansprüchen nicht hinterherhecheln willst, sondern ihnen gerecht werden willst, musst du dieses Spiel gewinnen. Augsburg wiederum, so im Sommer im Transfer und ein bisschen im Saisonverlauf mit Licht und Schatten ist eine richtige, also brauchen wir uns jetzt drum rumreden, das ist eine richtige Arbeitertruppe. Die haben sonst nicht viel, aber das können sie halt, also sehr konsequenten Plan verfolgen. Ich finde, sie passen zwar nicht zu dem, was der Trainer eigentlich spielen will, also der Kader und der Trainer irgendwie, das ist so ein bisschen für mich persönlich so ein bisschen Feuer-Wasser-Situation, aber...
Wer erinnert sich an die Zeit, als Jestorup beim VfB gehandelt wurde? Ja, da hieß es hier, ein spannender Trainer, der Talente fördert, der Offensivfußball spielt aus Dänemark, davon ist natürlich in Augsburg nicht viel zu sehen.
Nein, natürlich kannst du da auch nicht spielen, also mit was denn? Ja, aber das ist schon... Dennoch in der Mannschaft, die du sehr genau auf dem Schirm haben musst. Ich mache mir keine Sorgen, wenn es der VfB schafft, die ersten 35 Minuten gegen Ajax aus den 35, 75 zu machen, dann mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn sie das aber nicht schaffen, dann wird es natürlich schwierig, je länger die Null hält für die
Vogelschütter.
So. Du musst ja nicht, wenigstens einer hat geschalten hier.
Muss ja nicht Steffen. Immer ich sagen.
Das mit dem einen Mal vorhin.
dann wird's einfach schwierig. Also und da kommt dann auch vielleicht schneller als er selbst auch denkt, die Personalie UNAF wieder zum Tragen, denn du kannst dir es nicht erlauben, in die zweite Halbzeit zu gehen oder lange in der zweiten Halbzeit 0-0 zu stehen. Du musst da wirklich Tatsachen schaffen. Und dann kannst du dieses Spiel ganz anders spielen, ja, als wenn du die ganze Zeit der bist, der halt anrennt, der viel Platz bekommt, der viel Ballbesitz bekommt. Bin gespannt, wie es der VfB macht. Er hat, der Alex Wehrle Dienstagabend mehr oder minder glaubhaft, aber mit gewissem Stolz auch vermittelt, bisher nur 3 wirklich schlechte Spiele gemacht in der Saison. Ja, kann man auch so sehen. Ja. Aber dennoch gab es halt auch einige Spiele, da hat er genau diese Themen gehabt, die dich gegen Augsburg wieder erwarten. Ja.
Es darf halt nicht wieder so ein ekliges Unentschieden werden. Das darf halt nicht sein. Ich musste schmunzeln bei ekelhaft, weil so bestimmt rauskam. Aber das stimmt ja von vorne bis hinten. Also Augsburg auswärts ist eklig zu bespielen. Sonntagabend 17:30 ist eine eklige Uhrzeit. Wetter wird vermutlich auch in Richtung eklig gehen. Was immerhin gut wird wahrscheinlich, ist die Stimmung. Weil letztes Jahr waren, glaube ich, auch offen Freitagabend 6.000, 7.000 dabei. Das wird nahezu Heimstimmung werden. Es wird ein guter Abend trotzdem, trotz der Ansetzung. Aber das wird schon nicht einfach. Die kommen zu dieser Klatsche in Kiel, haben auch ein bisschen was zu beweisen. Letztes Jahr waren es ja lange Einschlägen dabei, Bereich dabei, ja, Platz 8, Platz 9. Dann gab es ein bisschen, ja, einen kleinen Einbruch am Ende der Saison, inklusive eben dem 1-0-Sieg vom VfB dort am vorletzten Spieltag. Aber ja, du bist vorgewarnt
jetzt, dort. Ich droppe jetzt schon mal einen Sendungstitel. Klappt der Restart beim FC eklig?
Ja. Ich war ein Fanpost vom FC eklig direkt.
Gut, ich würde es aber ein bisschen klein halten, sonst knallt das Jastorup noch an die Kabinentür und am Ende sind wir schuld, dass das irgendwie schief geht.
Wer ist der Kapitän, macht die Rede.
Fakt ist, Felix hat es gerade richtig gesagt, irgendwie in Augsburg hast du aus VfB-Sicht auch schon alles mitgenommen. Ganz schlimme 6-0-Niederlagen. Markus Weinzierl erinnert sich, glaube ich, noch ganz gut daran. Ich erinnere mich auch an das vorletzte Spiel in Augsburg. Das war ein Freitagabend, schon unter Sebastian Hoeneß. Da war es ein richtig ekelhaftes 1-1, wo Endo noch irgendwie einen über die Linie drückt. Jetzt, am vorletzten Spieltag, vergangene Saison, das war übrigens so ein Spiel, da stand es zur Pause 0-0 und da ist gar nicht so viel passiert. Und dann kam halt ein Ball von Mio auf Gerassi, 1-0 gewonnen das Ding. Und das war auf dem Weg zur Vizemeisterschaft, also am vorletzten Spieltag.
Da lief alles. Das war wirklich nichtssagendes Spiel und du gewinnst es halt trotzdem. Hast das Gefühl gehabt, war souverän, ist okay gemeint.
Das war die Phase, so du kannst eigentlich gerade machen, was du willst, du gewinnst einfach.
Das war wirklich
und die Phase hat halt der VfB gerade nicht. Und das ist der entscheidende Unterschied. Zumal eben du aus diesem Negativerlebnis vor Weihnachten, das willst du auch wieder gut machen. Ich hatte auch schon beim Test gegen Ajax, auch wenn es nur ein Test war, ich hatte das Gefühl, alle haben so ein bisschen Hummeln im Arsch. Alle wollen das wieder gut machen. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, zumindest was die Anfangsphase angeht. Du darfst den natürlich trotzdem auch nicht ins offene Messer rennen, das ist klar.
Und ein Wort gab es auch im Trainingsauftakt, wo ich mit Carlos war, das war von Wohlgemut in die Richtung Aufbruchstimmung. War natürlich darauf bezogen, dass wieder über 1000 Fans da waren, obwohl es Hunde geschüttet hat bis zum geht nicht mehr. Aber genau die muss ja irgendwie aufbauen und die hätte einen Dämpfer, wenn du in Augsburg eben nicht gewinnst.
Fakt ist auch, dass wir jetzt einen Jingle hören.
Und Fakt ist auch, dass Felix Mahler sein mobiles Endgerät herausholt und die Zahlen, Daten, Fakten zu den
Fuggerstädtern
zu liefern.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Jetzt hat es echt jeder einmal gesagt, ne?
Ja. Kurz jetzt ist aber auch genug.
Kurz vor verhext.
Findige Nummer. User machen daraus irgendein Meme oder so.
Ja, wir sind zurück, auch mit Vorschau zurück für Augsburg. Wie immer, bisschen gegliedert in die Bundesliga-Daten, Tabelle, Bilanz, ein, zwei Stories und dann haben wir später noch die Eigenkategorien mit Play of the Watch. Natürlich nach Reihenfolge der Partie FCA gegen VfB. Tore, Platz 15, 17 Stück erzielt die Augsburg, gegen Platz 5, 29, also pro VfB ganz klar. Gegentore, Platz 4 bei Augsburg, 32 kassiert, also auch mehr als der VfB auf Platz 8 mit 25 Gegentoren. Torschüsse gesamt, Platz 12 gegen Platz 3, das ist auch wieder ein deutlicher Unterschied. Passquote, auch da der VfB wieder besser, Platz 4 der VfB, Augsburg auf Platz 11. Ballbesitz der VfB natürlich wieder vorne, Platz 4, Augsburg auf Platz 14, nur 44% im Schnitt. Gewonnene Zweikämpfe Abstiegskämpfe, auch das wie immer gesamt gewertet. Platz 9 gegen eben Platz 1, das bleibt der VfB ganz oben dabei. Kopfballduelle ist Augsburg dafür stärker gesamt. Platz 4 gegen, das ist ein Thema VfB, Thema Abwehr, Platz 17. Flanken aus dem Spiel schlagen beide sehr gerne. Platz 5 bei Augsburg, Platz 2 beim VfB. Karten sind natürlich die Augsburger ein bisschen härter unterwegs als der VfB, das ist aber geschenkt. VSM Gegner damit auch leicht mehr bei Augsburg. Laufdistanz quasi auf Augenhöhe, Platz 12 gegen Platz 13, da dürfte man ähnliche Werte erwarten. Sprints gesamt und intensive Läufe gesamt ist auch wahrscheinlich ein Thema, was Augsburg wehtut, weil Sprints Platz 18, intensive Läufe Platz 18. Das spricht nicht für Abschiedskampf annehmen, das spricht nicht für ich komme da unten aus dem Keller raus. VfB natürlich da auch nicht stark. Platz 12 bei Sprints, Platz 16 bei intensiven Läufen und so. Hast du eben Platz 13 mit 16 Punkten gegen Platz 10 dastehen mit 23 Punkten. Also es ist genauso ein bisschen der Kipppunkt, wo wir es vorhin hatten von der aktuellen Situation in der Bundesliga. Da trennt sich so ein bisschen, da sind es nicht mehr 4 Punkte auf Platz 3, sondern eben schon 7 Unterschied. Netterweise Heimtabelle Platz 9 gegen Auswärtstabelle Platz 9. Also da ist es auch ausgeglichen. Generell Auswärtsspiele in Augsburg wirklich auf die Null runtergerechnet ausgeglichen. Es gibt 18 Stück bisher Pflichtspiele in Augsburg. 8 Siege FCA, 8 Siege VfB und die zwei übrigen waren unentschieden. Aber was für den VfB spricht aktuell, die letzten insgesamt 5 Spiele, also Heimspiel mit eingerechnet, ungeschlagen geblieben. Die längste Serie vom VfB bisher gegen Augsburg war, haben wir ja schon angesprochen, hier und da mal unangenehme Spiele auch schon zu Hause für Trainerentlassungen gesorgt, da war ja Augsburg ein bisschen berühmt für und trotzdem muss man aufpassen, Augsburg ist in dem Sinne heimstark, dass sie eben 14 der 16 Zähler zu Hause geholt haben. Das zeigt natürlich auch die Auswärtsschwäche, aber auch in gewisser Weise eine Heimstärke, nur gegen Mainz verloren und gegen Leverkusen, was ja auch beides Teams sind, die vorm VfB schon auch sehr, sehr stark unterwegs sind. Natürlich auch eine Story zum Spiel ist die Pokalbegegnung, die nur 23 Tage danach ist, dann halt eben in Stuttgart. Und da hatte ich das Thema bei Woltemade, wo ich es nicht glauben konnte, dass der 50 Spiele auf dem Buckel hat. Heute kommen wir zuvor. Wenn Philipp Tietz spielt, ist es sein 50. Bundesligaspiel und wenn Dennis Undaff spielt, wird es auch sein 50. Bundesligaspiel werden.
Felix hat schon immer in 50 Bundesligaspielen Bettwäsche geschlafen. Schöne Marke.
Stark, danke Felix.
Jetzt bin ich gespannt. Ich glaube ja, Christian hat den Spieler, den er besonders im Augenmerk hat, nur draufgeschrieben, weil er eine Dinamo Zagreb-Referenz unterbringen will.
Faktisch kommt er von NK Rijeka. Aber schön, dass du sie gebracht hast für die Bullshit-Bingo-Zähler da draußen. Die Rede ist von Nedeljko Labrović, das ist der Torwart der Augsburger. Ich habe es jetzt extra vermieden zu sagen. Und was da halt interessant ist, ist ein Spieler, der, wie gesagt, im Sommer gewechselt ist. Finn Dahmen auf die Bank versetzt hat. Dahmen spielt nur noch im Pokal. Bin übrigens gespannt, ob der dann im Pokalspiel dann in Stuttgart auf dem Platz stehen wird. Der hat ja beim KSC dann den letzten Elfmeter rausgeholt. Aber Labrović ist einer, der, ja, so vom Typ her ein bisschen wie der Sportsfreund Vasil von St. Pauli. Und ich habe ihn mir deswegen rausgesucht, weil ich halt unbedingt vermeiden will, dass in Augsburg das passiert, was gegen St. Pauli passiert ist, nämlich dass du einen Torwart warm schießt. Und das ist so ein Torwarttyp, der, wenn du ihn warm schießt, dann vernagelt er irgendwann sein Tor. Und das sollte halt unter allen Umständen vermieden werden. Ich hatte irgendwann an diesem letzten Spiel vor Weihnachten das Gefühl, die können bis morgen früh spielen, da geht nichts mehr. Und ich habe diesen Spieler auch schon ein paar Mal gesehen. Ich gucke ja im Sommer gerne kroatische Liga, bin auch mal gerne bei Rijeka und so. Und das ist ein Spieler, der sich auch wirklich absolut so reinsteigert in so ein Spiel. Der kann manchmal auch richtig Dinger fangen, wie beispielsweise in Kiel, wo es dann 5 Stück gab. Aber du darfst ihm wirklich, du darfst ihm nicht zeigen, dass er hier irgendwie zum Man of the Match avancieren kann, sondern ihm am besten direkt das erste, zweite reindrücken, ein bisschen so wie es der VfB vielleicht in Heidenheim gemacht hat. Und dann bist du auf einem guten Weg. Und dann ist er übrigens auch nicht vor Fehlern gefeit, sondern ganz im Gegenteil, dann ist er auch gerne mal unsicher unterwegs. Also es ist ein Spieler, der sehr vom Spielverlauf lebt und deswegen ist er für mich einer, auf den man achten sollte.
Ich habe mir Monsieur Claude Maurice draufgeschrieben. Zum einen, weil ich Claude Maurice einfach für mich ist der Typ aus so einer klassischen, mein Name ist Claude Maurice und ich habe gar kein Auto, Mademoiselle. Ja, irgendwie sowas, so ein Werbespot-Mensch. Aber er hat natürlich auch Scoring.
Außerdem bist du heute sehr frankophon unterwegs.
Ja, ist mir gar nicht aufgefallen.
Reüssiert hast du damit, ja, würde ich sagen.
Ja. Nein, es ist tatsächlich jemand, der einfach Scoring hat. Ja, und gemessen an der Ablösesumme und dem, was er bringt, ja, ist es, finde ich, Augsburgs Königstransfer aus der letzten Phase. Auch schon mal einen Doppelpack geschnürt und so. Und jemand, der halt sehr schwer zu greifen ist. Viel auch zwischen den Linien unterwegs. Übrigens ganz ähnlich zu meinem Leipziger, den es nachher im Augenmerk zu behalten gilt. Und ja, ich ist mir bisher mir ist in Augsburg bisher so gut wie gar nicht aufgefallen. Wenn mir Augsburg aufgefallen ist bei den Spieltagsbeobachtungen, die ich getroffen habe, dann eben wegen Claude Maurice und deswegen steht er da.
Ja, finde ich guten Pick. Also wirklich jedes Mal, wenn irgendwie ein Augsburg-Tor fällt, oben im Stadion Nöten macht, dann steht der Name da.
Ja.
Und bei Rijeka, gut, da haben wir die Verbindung vom VfB auch immer da. Da kriege ich wieder Gänsehaut zu dieser Europa-League-Quali. Ich habe Frank Onyeka mitgebracht. Der hat mich so ein bisschen aus der Kalten erwischt. Den hatte ich im Kopf, jetzt nicht, weil ich den groß verfolgt hätte, aber ich hatte den im Kopf, dass er mal wirklich gut unterwegs war in England, hat ordentlichen Marktwert und ist eben von dort ausgeliehen, von Brentford, aber eben auch einer, der das Spiel zerstören kann. Platz 6, meiste Fouls am Gegner, also in der gesamten Liga alle Spieler hochgerechnet, also 24 Stück hat er schon gefoult.
In Holzburg.
Genau das, der kann wehtun da vorne, den Künstler beim VfB, sag ich mal. Kam jetzt in Kiel nur von der Bank, also mal gucken, aber sonst hat er eine sogenannte 86% Startelfquote. Also ich hoffe, dass da doch ein paar Minuten bei rumspringen am Sonntag.
Gut, Personal beim VfB, Philipp, du hast es am Anfang schon ein bisschen angedeutet, Stand jetzt, ich sag's nochmal, Mittwochnachmittag,
ja,
ist es so, dass die Spieler, die auch vor allem zum Jahreswechsel länger raus waren, also wir reden jetzt nicht von den ganz Langzeitverletzten, ja, wie Sagadou, aber von denjenigen, die ja so mit diesen Muskelverletzungen raus waren, dass die eben
wieder dabei sind. Nein, es scheint planmäßig zu laufen, plus Nati und Raimund, die waren... Ja, die hatten keinen Horizont sozusagen, sind vielleicht ein Stückchen früher jetzt wieder da, als man es vielleicht eigentlich dachte. Und das ist gut, ist eine gute Ausgangslage. Wenn jetzt nichts mehr passiert, am Freitag um 14 Uhr ist die Pressekonferenz, wird der Trainer ein letztes Mal Auskunft geben hinsichtlich dieses Spiels. Und dann geht's halt drum, wir hatten ja diese Saison schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch wie schön es ist, wenn du Freitagabends vorlegen kannst. Jetzt musst du Sonntagabend nachziehen, ja. Das, oder gehe ich mal von aus, dass es so ist, und deswegen ein Spiel mit einer gewissen Würze. Und es geht 0-2 aus, um schon mal die nächste Kategorie einzuläuten.
Also du tippst auf den VfB-Auswärtssieg.
Yeah. Was ist denn sonst ein 0-2, Christian?
Du hättest ja sagen können, aus VfB-Sicht, aber ist in Ordnung. Jetzt, ich will jetzt nicht rabulistisch sein an der Stelle.
Okay,
mein Tipp ist, ein bisschen pessimistischer, ich sag 1-1.
Boah, dann gehe ich auf den Mittelweg 1-2.
Ja, ich hoffe, dass es anders kommt, aber irgendwie auch das, was ich gerade von Felix gehört habe und so, das vor allem auch Augsburg zu Hause, das schreit ehrlich gesagt.
Hast du dich kurzfristig gerade umentschieden? Oder?
Ja, mal gucken. Am Ende sage ich habe es immer gewusst.
Mensch. Sehr gut, schön. Sehr gut. Ja.
Gut.
Ihr wisst ja, wo ihr euch mit uns messen könnt, was diese Tipps-Geschichten angeht, nämlich
Kicktipp.
Kicktipp, kicktipp.de/meinVfB, da findet ihr unsere Tipprunde, könnt natürlich auch noch einsteigen, weil so schlecht wie wir sind, da könnt ihr uns auch noch überholen im Saisonverlauf. Wir tippen alle VfB-Spiele, also alle Spiele im Liga-Pokal.
Augsburg ist schon drin.
Und Champions League, Augsburg ist schon drin, genau, da geht's ab.
Steigen Sie ein, machen Sie mit und zeigen Sie uns, wie ahnungslos wir sind.
Richtig.
Ahnungslos bin ich auch mit Blick auf die Saison von RB Leipzig.
Das ist eine wunderbare Überleitung. Ja, herzliche Grüße an Marco Rose an dieser Stelle, weil er ist es offensichtlich auch. Sonst würden die ja nicht so kicken.
Es ist ganz komisch. Es wirkt, als hätten sie zumindest in der Bundesliga am Ende nochmal Schwung bekommen. In der Champions League sind sie noch punktlos. Im Pokal sind sie noch dabei, empfangen da im Viertelfinale den VfL Wolfsburg. Aber irgendwie...
Deswegen ist auch Marco Rose übrigens noch dabei, ja. Ich hatte den schon mindestens dreimal auf, der fliegt dieses Wochenende, ja. Und jedes Mal holen sie dann irgendein Spiel raus. Und also ich möchte diese Ahnungslosigkeit ja nicht, also er sicherlich ist nicht ahnungslos im Sinne von, er hat nichts auf dem Kasten, logischerweise. Der kann schon Fußballtrainer, sonst wäre er ja nicht da. Aber ja, offensichtlich hat er in dieser Saison zumindest keine Ahnung, wie er seiner Mannschaft Konstanz einimpfen kann, denn die Ergebnisse haben einfach eine deutliche Sprache.
Ja, und ich habe keine Ahnung, wie teilweise solche Ergebnisse zustande kommen, wie halt eben auch in der Bundesliga, wo sie teilweise wirklich ganz, ganz auch gegen Kellerkinder Punkte lassen.
Spiel gegen Celtic oder in Paradise.
Doch, sie komplett.
Oh, also. Ich meine, das war natürlich geil. Ich habe das gefallen. Ich bin auf dem Sofa gestanden. Ich habe da nicht mehr sitzen können, aber wie die Leipzig hergebatscht haben, anders kann man das ja nicht sagen. Ja. Und das passt ja nicht zusammen, weil Celtic hat nicht diese Qualität eigentlich für so ein Spiel. Leipzig hat es aber komplett zugelassen. Ja, erdrückt von der Atmosphäre vielleicht auch ein Stück weit. Und solche Spiele waren mehrfach drin in dieser Vorrunde von RB. Und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel. Also wenn du Leipzig, oder worauf kommt es gegen Leipzig an? Es kommt meiner Ansicht nach darauf an, deren Top-Leute zu killen. Ja, also im Sinne von, nimmst du den Openda, den Orban und vielleicht noch den Benny Henrichs gut aus dem Spiel, hast du Leipzig in der Tasche. So in etwa. Ja, also da, es gibt ganz klar in diesen Spielen, die Leipzig bisher gezeigt hat, finde ich anhand, selbst wenn du sie nicht gesehen hast, siehst du sie am Spielberichtsbogen, kannst du es ablesen, dass da gewisse Spieler einfach nicht an ihr Leistungsniveau gekommen sind. Meistens war das deswegen so, weil der gegnerische Trainer explizit auf sie reagiert hat in seiner Formation oder in seiner Herangehensweise mit seiner Mannschaft. Und das hat gereicht. Antworten gab es nicht. In-Game-Coaching gab es nicht. Irgendwas, was während des Spiels eine Änderung massiv irgendwie eingeleitet hat, vom Trainer oder auch von Leipzig selbst heraus, vom Team heraus, gab es nicht. Und deswegen sehe ich da den Schlüssel. Du musst die packen, an ihren Schlüssel stellen, an ihren Spielern, die ihr Spiel machen, ihr Spiel tragen. Wenn du die hast, hast du alle. Wisst ihr noch, wie ich gesagt habe, knackst du ein, knackst du alle? So, und wer hat Jackson Irvine nicht geknackt? Kurz vor Weihnachten. So, das war der VfB Stuttgart. Er hatte kein Mittel gegen diesen Spieler und er hat eine Mannschaft getragen. Der ist nachher, ich werde es nicht vergessen, nach Abpfiff ist er in die Knie gesackt. Der war vollkommen leer. Aber das, was er die 90 Minuten davor auf dem Platz gelassen hat, auch wenn er selbst nicht geglänzt hat in Form von Scoring oder irgendwas, hat aber gereicht, um seine Truppe dahin zu bringen. Und das sind diese Spieler, die ich meine. Wenn du die rausnehmen kannst, hast du sehr gute Chancen, auch gegen eine Mannschaft wie Leipzig, die dir in den letzten Jahren ja oft eine lange Nase gedreht hat.
Aber nicht beim letzten Aufeinandertreffen, Felix, weil da gab es ein richtig schönes Ding, 5-2. Der erste Sieg überhaupt gegen RB in Pflichtspielen für den VfB. Das war ein ganz großer Nachmittag. Übrigens erste Tor damals Jamie Leveling. Mhm. Da ist die Tür aufgegangen für ihn.
Richtig.
Das ist auch immer spannend zu sehen, wie sich das dann über die Wochen und Monate entwickelt.
Dieser Kick da irgendwie so.
Kurz nach der Pause.
Fuß reingehalten, irgendwie so halb hoch.
Mein Eindruck bei Leipzig ist, dass da zumindest so ein Bruch gab mit der Verletzung von Xavi Simons.
Ja,
das ist richtig. Der war natürlich absoluter Leistungsträger und fehlt ihnen absolut. Dann haben sie Dani Olmo verloren im Sommer, wo glaube ich auch noch keiner wirklich weiß, wo der denn kickt eigentlich jetzt.
der spielt Icon League oder irgendwie sowas.
Aber ja, es ist und natürlich, wenn man kurz mal Perspektivwechsel macht, weil wir sehen alles immer aus der VfB-Ecke, aber für Leipzig ist das natürlich die Chance auf einen Neustart. Jetzt am kommenden Wochenende und dann eben jetzt dann beim VfB, die werden sicher sowas wie Aufbruchstimmung erzeugen wollen und die gilt es halt im Keim zu ersticken. Im Keim ersticken will ich nicht. Die Zahlen, Fakten zum Spiel. Bitteschön.
Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Hier gehen wir da rein, Bundesliga-Daten und Bilanz und Tabelle zu RB Leipzig. Natürlich jetzt in dem Fall ein bisschen doof, weil da noch ein Spiel davor kommt. Also es kann sich hier in der Tabellenregion noch was verschieben und eben auch in diesen einzelnen Werten. Aber es ist, glaube ich, nicht tragisch. Natürlich jetzt der erste VfB genannt, danach RB. Platz 5 der Tore, wie gesagt, beim VfB, Platz 10. Also das ist vielleicht so ein bisschen ein Problem bei RB Leipzig. Dafür kassieren sie weniger Gegentore. Der VfB 25, Leipzig 20. Torschüsse gesamt, auch das ist halt wieder ein großer Unterschied. Wenn du siehst, der VfB erzielt 29, die erzielen nur 5 Stück weniger. Also VfB ist auf Platz 3 und Leipzig auf Platz 16 in den Torschüssen. Also vielleicht einfach ein bisschen effektiver, beziehungsweise VfB eben noch nicht effektiv genug, was ja auch nichts Neues wäre. Platz 4, Passquote gegen Platz 5, das ist Top-Duell. Ballbesitz Platz 4 gegen Platz 6 ist auch Top-Duell. Gewonnene Zweikämpfe ist der VfB auf der 1, aber Leipzig auf der 8 ist auch völlig in Ordnung. Kopfballduelle sind beide nicht so gut dabei, 17 gegen 14. Flanken aus dem Spiel schlägt RB gefühlt quasi keine. Also VfB, wie gesagt, auf Platz 2, wie vorhin bei Augsburg, und die auf Platz 17, die Leipziger. Karten gesamt auch sehr fair, Platz 10 gegen Platz 9 im Mittelfeld. Fouls am Gegner genau das gleiche. Laufdistanz auch wieder auf beiden Seiten nicht so wirklich gut, 13 gegen 16. Intensive Läufe genau das gleiche, 16 gegen 17. Das brauchen halt normalerweise die Mannschaften oben, die um Europa spielen, nicht so wirklich. Tabelle aktuell Platz 10 gegen Platz 4. Das ist ja genau der Verein, wo du guckst, ey, guck mal, oder wo man es dann immer so hinrechnet quasi, ey, es ist zwar Platz 10, aber halt nur 4 Punkte auf Champions League und das ist eben genau der Spot von RB Leipzig. Heimtabelle Platz 7, Außentabelle auch Platz 7, haben wir das Gleiche. Vorhin war es 9 gegen 9, glaube ich. Und eben, was angesprochen, ein Sieg gab es in diesen 6 Heimspielen bisher. Ist ja kein wirklich traditionsreiches Duell bisher. Ein Sieg, 2 Unentschieden, 3 Siege RB Leipzig. Und ja, das ist gerade tabellarisch ein sehr interessantes Spiel. Es gibt einige Ex-Spieler, einige generell verantwortlich beim VfB. Auf Leipziger Seite nicht, aber Hoeneß hatte mal seine Runde bei RB Leipzig. Selbst Predlo, Chabot, Demiric in der Jugend. Also da gibt es auch ein bisschen mehr als bei Augsburg, da gab es ja nur Demirovic.
Dann mach doch mal gleich weiter, wenn du schon so im Redeflow bist. Danke für die Fakten und Daten zum Spiel. Welchen Spieler hast du dir denn rausgesucht?
Antonio Nusa, auch so ein Spielerkategorie, den können sie nicht so viel leisten in der Bundesliga. 19 Jahre alt, kam für 21 Millionen im Sommer aus Brügge. 2 Tore, 4 Vorlagen in 15 Spielen, also alle 15 Ligaspiele gemacht. Das kann man mal so hinlegen mit 19 Jahren. Sehr wichtig, glaube ich, auch relativ häufig in der Startelf dabei. Jung, quirlig, gefährlich, also auf den ist zu achten.
Speed hat er, ja. Das ist ein guter Pick. Baumgartner. Julian, glaube ich, mit Vornamen. Oder Christoph?
Christoph.
Julian war der Baumgartlinger von...
Korrekt.
So. habe ich deswegen auch, weil er auch so ein zwischen den Linien Mann ist, wie vorhin Monsieur Claude Maurice, habe ich, weil er eben aber auch das haben nicht viele Spieler, diesen Zug zum Tor, gepaart mit dem Gespür, wo muss ich sein? Ja, Zug zum Tor haben viele, manche andere haben Gespür, aber beides vereint ist selten. Der weiß sich sehr gut zu bewegen, weiß ganz genau da aufzutauchen und zu stehen, wo es jetzt gefragt ist. Hat gegen den VfB, glaube ich, auch schon 1-2 Tore gemacht, die wehgetan haben, auch mal für Hoffenheim, meine ich. Und ist einer, der, auch wenn er von der Bank kommt, sofort immer funktioniert. Das heißt, also egal, ob er Startelf spielt oder eben von der Bank nachher reinkommen wird, ein Spieler, den du besonders im Auge haben musst, denn er kann Spiele entscheiden. Ja, die Qualität hat er. Gilt auch als Ralf Rangnicks Lieblingsschüler in der österreichischen Nationalmannschaft. Also ein Junge, der weiß, wie es geht. Ich meine, ich habe den schon wirklich aufrichtig gehasst, als er noch für Hoffenheim in der Junioren-Bundesliga hier aufgeschlagen ist auf meinen Sohn, womit ich jetzt nicht, also aufrichtiger Hass als Metapher für Anerkennung, weil der einfach gut ist, ja, gut war, auffällt. Und wenn du in so einem Junioren-Bundesliga-Spiel an einem ranzigen, nebligen Samstagmorgen auffällst, über 90 Minuten, dann hat das meistens zur Folge, dass du später auch Bundesliga spielen wirst. Und das war bei ihm eben der Fall. Und der war schon immer so ein, wo ich dachte, oh Gott, den haben sie jetzt wieder alle vergessen und ich weiß, wer jetzt gleich seine Bude machen wird. Und
Ich glaube, wir kennen das auch aus VfB-Spielen schon.
Natürlich.
Das ist echt oft genug passiert, wie du gesagt hast. Der hat dem VfB echt oft schon wehgetan. Mein Spieler hat dem VfB beim 5-2 auch ganz kurz wehgetan. Also aber
ganz kurz noch, sorry, wenn ich unterbreche. Wie Kiesling früher.
Exakt.
Leverkusen. Ja, ja. Hey, du wusstest, Leverkusen war vorbei und der Spiel, du weißt so ganz genau, wer heute mit 2 Toren im Weg nach Hause geht. Ich so, ey Gott.
Es gab immer so die Spieler, bei denen du gewusst hast, komm, bleib mir weg.
Ja. Ja,
ich weiß, wie es ausgeht. Mein Spieler hat VfB auch schon wehgetan, wie gesagt. Allerdings war das nicht so schwerwiegend. Er hat nämlich damals das 1-2 geschossen in Stuttgart. Das war Benjamin Šeško, der nach einer Ecke da sich hochgeschraubt hat und mit dem Kopf zur Stelle war. Das ist eben sehr, sehr spannend, Šeško, weil er als Stürmer, auch durch seine Größe, ich glaube, Felix, man kriegt auch ordentlich Karadžić-Vibes, wenn man ihn so sieht, Kopfball stark, technisch stark, hat Geschwindigkeit, trifft auch regelmäßig, aber, und das ist zum Beispiel etwas, was man, wenn man sich so ein bisschen in Leipzig umhört, eben auch schon Thema war jetzt gerade in der Hinrunde, er hat auch schon ein paar Dinger liegen lassen. Und zwar hat er auch schon Dinger liegen lassen im Sinne von, er hat seinen besser stehenden Mitspieler nicht gesehen, muss einmal kurz querlegen, dann fällt's Tor, er macht's irgendwie selbst und scheitert am Torwart. Also es ist ein absolut talentierter Spieler und einer, finde ich, der heißesten überhaupt auf dem Stürmermarkt, den sehe ich über kurz oder lang auch in der Premier League spielen. Aber er ist noch nicht so weit, als dass er diesen kompletten Killerinstinkt hat. Das heißt, da ist die VfB-Defensive gefordert, dafür zu sorgen, ihn vor Entscheidungsprobleme zu stellen. Und wenn es soweit ist, dann hast du schon eine ganz gute Möglichkeit. Das heißt, stell ihm nicht in Spalier, wie eben bei dem Eckball beim Heimspiel, sondern mach's ihm schwierig. Und dann braucht natürlich auch Alex Nübel einen guten Abend, weil die 1-2 Chancen, die wird Šeško kriegen, die kriegt er in jedem Spiel. Und da musst du eben dann auch parat sein und die Dinger dann auch entschärfen. Aber definitiv ein Spieler, auf den du halt in der Offensive achten musst.
2-1.
Ich sag, der VfB gewinnt 3-1.
Da gehe ich mit. 3-1.
Sauberle, Herr Oberle. Sehr gut.
Heute aber. Sehr positiv, Mensch.
Ja, sehr positiv.
Ja, das aber ist interessant. Ich habe tatsächlich für das Leipzig-Heimspiel ein besseres Gefühl als fürs Augsburg Auswärtsspiel. Ist ganz komisch, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist vielleicht, glaube ich, auch mal ganz interessant, wenn wir so, wir blicken ja selten auf zwei Bundesligaspiele
voraus selten.
Und vielleicht stehen wir nächste Woche da und wir haben kompletten Blödsinn erzählt, aber vom Gefühl ist es gerade bei mir irgendwie so, dass ich...
Das wäre auch nice, ja, tatsächlich.
Aber Leipzig will ich auch. Leipzig zu Hause will ich auch. Du hast vielleicht kurz Mini-Kritik, aber ich sehe nicht den Grund, warum ich jetzt auf alle englischen Wochen noch eine Bundesliga-englische Woche da reinlegen muss. Dann kommt auch noch Leipzig, haben zumindest mal eine Ausrede, dass halt wieder relativ wenig Auswärtsfahrer mitfahren werden, um den Zeiten auch noch loszuwerden hier am Schluss vor dem Leipzig-Part. Aber gerade gegen Leipzig will ich es auch, deswegen habe ich auch ein Tor mehr geschätzt als noch in Augsburg.
Gut, dann haben wir, glaube ich, viel abgeräumt.
Ja, Auftakt heute in die Wochen des Wahnsinns, Leute. Ja, mindestens 4 Wochen mit englischen Wochen, also alle 3 Tage ein Spiel. Wenn sie sich qualifizieren für die K.O.-Phase, gibt es nochmal 2 solcher Wochen oben drauf. Und als Icing on the Cake gibt es von uns auch noch Neuigkeiten, nämlich VfB im Ländle x mein VfB Pubquiz. Wir gehen gemeinsam so ein bisschen auf Reisen, Touren durch die Region, machen bald in Saalach, dann in Ditzing, die zwei stehen schon fest. Also jeden Monat gibt es ein Pubquiz. Details findet ihr bei uns auf den Seiten, aber natürlich auch im nächsten Podcast-Chat. Gibt es schon ein bisschen mehr zu erzählen. Am 24.01. in Saalach findet das erste statt. Haltet euch diesen Abend also ganz schon mal frei. Details nächstes Mal. Und ansonsten gilt wie immer Newsletter, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Boah, was haben wir noch alles? Das ist mittlerweile, das ist ja schon...
Newsletter schon?
Newsletter?
Ja, haben wir schon gesagt.
Das ist kommt auch durcheinander.
Es ist echt viel.
Ihr könnt auf jeden Fall uns kaum entkommen, egal wo ihr euch rumtreibt. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns zahlreich folgt und uns auch zahlreich rückmeldet, wie ihr denn alles das so findet, was wir da so machen. Und mir bleibt an dieser Stelle jetzt eigentlich nur noch Danke zu sagen. Männer, hat Spaß gemacht. Erste Auftaktfolge 25, Leute.
Gut. Das wird absolut war wild gut in der nächsten Woche.
Vogelwild. Ich habe es hier vor mir stehen. Vom 12.01. diesen Sonntag bis zum 22.02. Ich glaube, es ist nicht genau, es war nur das Wochenende, das ich aufgeschrieben habe. Ich glaube, es ist der 23. in Hoffenheim. Sind es 13 Spiele am Stück. Sollten sie in Champions League weiterkommen, das ist vorausgesetzt. 13 Spiele, das heißt 6,5 Wochen mit englischen Wochen. Wir sind immer da, 1-2 Podcast-Folgen. Das wird groß.
Ja, ich guck mal, ob wir irgendwie Schlafstätten ein. Ja,
ich wollte gerade sagen, Schlaf wird völlig überbewertet. Völliger Quatsch. Völlig überbewertet. Und zum Glück, und das ist uns, glaube ich, auch ganz wichtig und das freut uns auch, wir sehen das an euren Kommentaren, auch unter den YouTube-Videos, dass ihr das auch glücklicherweise zu schätzen wisst. Es macht uns riesigen Spaß, auch mehrmals in der Woche dafür euch aufzunehmen und da steckt natürlich viel Arbeit drin, aber wir machen es echt gerne und freuen uns, wenn wir euch da ein bisschen mitnehmen können.
Das letzte Wort in dieser Folge hat nicht wie so oft der auch das erste hatte, sondern heute mal der Kapitän. Atta, Bühne frei. Dankeschön und bis nächste Woche, Leute.
Für uns wird es, wie gesagt, wichtig sein, dass wir dann on point sind an diesem Sonntag. Und natürlich hoffen wir dann auf unsere Unterstützung. Ich erinnere mich an die letzten Auswärtsspiele in Augsburg. Es war immer richtig, richtig gut von uns und von unseren Fans. Und wir erwarten ein hitziges Spiel, aber wir werden gut darauf vorbereitet sein diese Woche. Wir werden uns auf den Gegner einstellen können für eine ganze Woche, was wir auch selten hatten in der Hinrunde. Und ich hoffe, dass wir dann am Sonntag, wie gesagt, on point sind und sehr, sehr gut ins neue Jahr starten können zusammen.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.